So, dann steigen wir auf meinen Bullock, okay, dass wir loslegen können, alle miteinander. Weil wir haben halt gerade schon was vor miteinander. So. Aber zu dir was sagen, zuerst gerne schnell einen Kühlschrank, holen wir noch ein Bier.
Zuerst haben wir einen Jingle, Stefan.
Hallo und willkommen zu Löffelkraut, Lebensräume Mitteleuropas. Ich bin der Stefan und mir gegenüber sitzt wie jedes Mal die Ella.
Hallo zusammen.
Was ihr leider nicht sehen könnt, was für uns aber doch eine deutliche Veränderung ist oder eine entscheidende Neuerung, könnte man auch sagen, weil wir längere Zeit jetzt eigentlich ohne festen Aufnahmeort waren und jetzt mittlerweile wieder einen festen Aufnahmeort haben. Also wir sind angekommen sozusagen in unserem neuen Tonstudio und ich weiß nicht, ob man es an der Audioqualität merken wird, aber für uns ist es auf jeden Fall eine Neuerung, die alles etwas stressfreier macht. Was würdest du dazu sagen?
Ich würde sagen, es ist wirklich maximal komfortabel im Vergleich zu allem, was wir davor hatten.
Kann ich nur zustimmen. Dein Stuhl knackst aber noch ein wenig. Merkst du?
Deiner auch.
Aber bevor wir uns jetzt hier verbrabbeln, darf ich kurz noch unsere neuen Zuhörer besonders begrüßen, indem ich euch kurz erkläre, wie das hier beim Podcast Löffelkraut normalerweise so abläuft. Bei Löffelkraut unterhalten wir uns alle 2 Wochen, also normalerweise 2-mal im Monat, über einen Lebensraum. Es ist dann eben so, dass einer von uns beiden diesen Lebensraum vorbereitet und der andere darf immer dazwischen grätschen und Fragen zum Lebensraum oder verwandten Themen stellen. Jo, und vor zwei Wochen, wie immer mache ich diesen Fehler, da war ich dran und habe euch etwas vom Steppenrasen erzählt. Und diese Woche ist jetzt die Ella dran und wird euch einen neuen Lebensraum vorstellen.
Richtig.
Und dann möchte ich jetzt hier dir das Wort schon überlassen, du grätscht eh schon rein, indem ich dich noch kurz frage, über welchen Lebensraum wirst du uns heute berichten?
Das werde ich nicht direkt verraten. Ich kann aber so viel sagen, wir werden tief in die Historie unseres heutigen Lebensraums schauen. Wir werden außerdem erfahren, warum der Ausdruck Hamsterkäufe machen negativ konnotiert ist. Und wir werden hoffentlich einen neuen Blick auf den Lebensraum entwickeln, bei dem vielleicht jetzt das Wort Artenvielfalt nicht direkt die erste Assoziation ist. Zumindest nicht in unserer Generation. Vor 100 oder 200 Jahren war das wahrscheinlich anders. Denn unser heutiger Lebensraum war mal einer der artenreichsten in ganz Mitteleuropa und hat dann aber einen gewaltigen Abstieg hingelegt, was die Artenvielfalt angeht. Und diese Entwicklung steht im Zentrum der heutigen Folge. Und da kann ich jetzt verraten, um welchen Lebensraum es gehen wird. Und zwar reden wir heute über Äcker. Und da geht es jetzt mir wie bei dir, ich glaube, es war die Kalkmagerrasen-Folge, wo du am Anfang gesagt hast, du glaubst, du hast noch nie so viel für einen Lebensraum gelesen. Mhm. Waren das die Kalkmagerrasen?
Das waren auf jeden Fall die Kalkmagerrasen.
Also mir geht es bei dieser Folge so. Für alle, die sich immer unsere Quellen anschauen, die wir in die Episodenbeschreibung tun, die werden sich da vielleicht wundern, weil es dieses Mal rein zahlenmäßig nicht so viele Quellen sind. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich habe das Gefühl, ich habe die alle von der ersten bis zur letzten Seite gelesen. Es war auf jeden Fall unglaublich viel Lesestoff und ich konnte lang nicht alles einbauen, was ich hier gerne loswerden möchte. Aber jetzt schauen wir mal. Ich glaube, es ist trotzdem eine gute Folge geworden.
Dann freue ich mich schon mal drauf und ich denke, die Zuhörerschaft auch.
Wunderbar. Ja, wo beginnt man denn, wenn man über Äcker spricht? Ich habe mir gedacht, wir beginnen am Anfang der Kulturlandschaftsentwicklung in Mitteleuropa.
Da waren wir jetzt auch schon öfter, ne?
Genau, das ist nämlich was?
Ah ja, das Neolithikum.
Genau, die Sesshaftwerdung des Menschen, Beginn von Ackerbau und Viehzucht. Da sind wir ungefähr bei ca. 5500 Jahren vor der Zeitenwende, als diese Entwicklung nach Mitteleuropa kam. Die Sesshaftwerdung des Menschen führt zur Entstehung neuer anthropogener Lebensräume und das sind in erster Linie die Äcker und die Weiden. Äcker entstanden hauptsächlich durch Brandrodung von Wäldern, aber die sahen noch ganz anders aus als das, was wir heute unter Äcker kennen. Die erinnern wahrscheinlich mehr an das, was wir heute unter Grünland verstehen. Und die wurden bewirtschaftet mit der sogenannten neolithischen Einfelderwirtschaft. Hast du von der schon mal gehört?
Nee, ich wollte mich auch gerade einmischen, wie das dann funktioniert hat.
Naja, die ersten Kulturpflanzen in Mitteleuropa waren zum Beispiel Emmer, Einkorn, Erbsen und Linsen. Mhm. Die wurden als Sommerfrüchte angebaut oder als Sommerfrucht, sagt man, glaube ich, so als Ausdruck. Das heißt, sie wurden im Frühjahr ausgesät und im Herbst geerntet. Das heißt, sie waren sozusagen über dem Sommer auf dem Feld.
Das ist so, glaube ich, das, was jeder so im Kopf hat, wenn man an Landwirtschaft denkt.
Genau.
Weil ich würde jetzt nicht unbedingt direkt drauf kommen, dass ich was schon vorm Winter ansähe.
Kommt dann später in der Geschichte aber auch noch dazu. Aber was jetzt wichtig ist, nach der Ernte im Herbst war dann also diese Fläche frei und konnte bis zum nächsten Frühjahr, bis wieder gesät wurde, konnte die beweidet werden. Und so wurden dann dem Feld wieder Nährstoffe zugefügt und man konnte sie relativ langfristig an der gleichen Stelle bewirtschaften. Mhm. Und durch dieses, dass du sowohl Tiere als auch Pflanzen drauf hast, war der Eindruck wahrscheinlich stärker, dass es hier nicht ein Acker ist, wie wir den heute kennen, sondern dass da noch Grünlandarten mit drin sind.
Okay, also wir haben Äcker, wo auch Tiere mit drauf sind. Und irgendwie wurde da was eingesät und...
Und da finden wir aber nicht nur diese eingesäten Arten, die dort mit Absicht angesät wurden, sondern wir finden auch eine Acker-Wildkrautflora. Mhm. Die besteht aus zwei großen Teilen. Das eine sind hier in Mitteleuropa einheimische Arten, die an natürlicherweise gestörten Lebensräumen vorkommen. Mhm. Also Lebensräume, wo eine hohe Dynamik herrscht. Was kennst du denn da für welche?
Die ersten, die man da immer normalerweise oder die man, an die man da denkt, finde ich, sind immer die aus den Auenlandschaften.
Sehr gut.
Weil da haben wir durch das Wasser eben eine hohe Dynamik. Mhm. Dann vielleicht noch so von Geröllhalden, also wo wir immer wieder Murengänge oder Ähnliches haben, dann alpin.
Das stimmt, da ist auch.
Da müssten dann noch solche Pflanzen vorkommen, die diese Anpassungen haben. Und ansonsten... Es ist aber einigermaßen ruhig in den Landschaften.
Ich gebe zu, der Rest ist viel punktueller und damit schwieriger so zu kennen. Aber zum Beispiel gibt es Pflanzen, die in der Umgebung von Tierbauten gerne vorkommen.
Ja.
Oder auf Waldlichtungen, wo dann immer wieder Bäume umgeschmissen werden und mit diesem Wurzelteller auch eine ganze Menge Erde in Bewegung bringen.
Ja, okay, das ist schon wieder...
Das ist schon sehr speziell, ja.
Aber klar.
Aber genau, solche Arten sind einheimische Arten, die an die Störung des Bodens angepasst sind. Solche Arten haben sich auf den neolithischen Feldern also ausbreiten können. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind Arten, die aus dem fruchtbaren Halbmond, also da, wo der Ackerbau herkam, mit dem Saatgut mit eingeführt wurden. Und dazu zählt zum Beispiel der rote Klatschmohn.
Naja, den kennt man ja eigentlich.
Genau. Aber nicht nur der Klatschmohn kam mit dem Ackerbau nach Mitteleuropa. Man weiß von mindestens 27 Pflanzenarten, die schon während des Neolithikums aus Vorderasien oder Kleinasien oder Südosteuropa nach Mitteleuropa kamen. Dazu gehören dann neben diesem Klatschmohn auch die echte Kamille oder die purpurrote Taubnessel.
Das sind alles Arten, die man eigentlich so kennt bei uns.
Genau, und auch als sehr einheimisch betrachten würde. Ne? Aber die gehören nicht zu diesen ganz einheimischen Pflanzen, sondern kamen nach Mitteleuropa und werden deswegen als Archäophyten bezeichnet.
Und mitgebracht hat sie wahrscheinlich der Mensch eben mit dem Saatgut oder auch eben mit den Tieren.
Richtig, genau. Und der Gegenbegriff zu den Archäophyten, den hatten wir auch schon mal in einer Folge.
Sind dann die Neophyten.
Richtig, wir hatten den in der allerersten Folge, ich habe es extra nachgehört. Und der große Unterschied ist wo?
Wann diese Pflanzen eben in unserer Landschaft das erste Mal auftauchen, also wann die eigentlich zu uns kommen. Und wo man da normalerweise dann die Grenze zieht, ist mit der Entdeckung Amerikas. Hat jetzt eigentlich, glaube ich, mit der Entdeckung, also da kamen natürlich dann deutlich mehr Pflanzen noch von Amerika auch zu uns. Aber der eigentliche Punkt, warum man das eigentlich ganz gut verwenden kann, ist, dass die Seefahrt da so weit auflebt, dass man eben durch den vielen interkontinentalen Handel viele neue Arten dazu bekommt. Und da ändert sich dann auch bei uns in der Landschaft relativ viel.
Genau, deswegen macht man da den Schnitt und alles, was vorher kam, sind Archäophyten, alles, was später kam, sind Neophyten und alles, was vorher schon da war, sind indigene oder autochthone Pflanzen. Das sind also wirklich Pflanzen, die in einem gewissen Gebiet heimisch sind und ohne Einfluss des Menschen dahin gekommen sind. Okay. Wunderbar. Und vielleicht hast du jetzt gemerkt, dass ich Ackerwildkräuter gesagt habe und nicht Unkräuter. Das ist auch Absicht so, denn ich finde, Unkraut ist ein Begriff, der in dem eine Wertung mitschwingt, also eine negative Wertung. Und das möchte ich nicht, dass diesen Pflanzen, über die wir heute sprechen, irgendwie eine Wertung anhaftet. Es gibt da auch eine ganz fachliche, richtige Bezeichnung für. Kennst du die?
Ich glaube, in der Landwirtschaft sagt man dann normalerweise jetzt dazu Beikraut.
Ah ja, okay. Ich habe den Begriff nicht aus der Landwirtschaft, sondern aus der Vegetationsökologie. Mhm. Da sagt man Segetalflora.
Okay.
Und das kommt vom lateinischen Seges, das ist die Saat. Und Segetalis ist dann das beschreibende Wort dazu. Und das heißt dann zur Saat gehörig. Mhm. Und das finde ich sehr schön, weil das zeigt doch, dass diese Ackerwildkräuter zu den angesäten Pflanzen dazugehören. Was man aber auch sagen kann, anstatt Segetalflora sind eben einfach Wildkräuter, Ackerwildkräuter. Mhm. Da ist der verbale Sprung vielleicht nicht ganz so groß.
Könnte man jetzt so eine Hierarchie machen, ne? Also so von Unkraut zu Beikraut zu Ackerwildkraut und dann zu Segetalflora. Weil da hast du irgendwie das, bei Unkraut, finde ich, schwingt so raus, das gehört da gar nicht mit hin.
Mhm.
Und bei Segetalflora zur Saat gehörend. Da finde ich, da ist die Bindung dann schon am stärksten und dazwischen hat man irgendwie so einen Übergang.
Genau. Also man kann jetzt Begriffe nehmen, wie man möchte, sie bezeichnen alle dasselbe. Gut, wir machen jetzt einen Sprung aus dem Neolithikum in die nähere Vergangenheit, wenn man das so sagen könnte. Im Neolithikum waren wir ja so 5500 vor der Zeitenwende ungefähr. Danach kommt die Bronzezeit und dann die römische Kaiserzeit mit einer Kernzeit von ungefähr 300 vor bis 350 nach der Zeitenwende. Da ist unser nächster Stopp.
Obwohl man, glaube ich, beim Neolithikum ein bisschen aufpassen muss, weil Neolithikum bei uns, klar, 5500 ungefähr, vielleicht 6000 Jahre, aber Neolithikum irgendwie ein bisschen weiter südöstlich ist natürlich dann immer etwas früher, ne?
Ja.
Also ich meine, diese neolithische Revolution beginnt irgendwie vor 11.000 Jahren ungefähr, sowas schätzt man da. Und je nachdem, ne, wo der Mensch dann schon war, in welchen Gebieten, ist diese Revolution schon angekommen und damit erstreckt sich diese Zeitspanne auch so ein bisschen.
Ja, gut, dass du da nochmal drauf hinweist. Also wir haben hier den mitteleuropäischen Standpunkt, wie unser Untertitel ja auch ganz gut sagt. Wobei man ja im Kopf haben muss, hier geht es um den neolithischen Menschen, also die Menschen, die Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und es gab natürlich vorher schon Menschen in Mitteleuropa, die aber Jäger und Sammler waren.
Das habe ich natürlich jetzt einfach mitgedacht irgendwie. Aber man hätte schon sagen können, hast du recht.
Danke aber für deinen Hinweis. Wir sind jetzt aber ein Stück weiter in der römischen Kaiserzeit. Die Römer brachten mit ihrer hochentwickelten Kultur ja jede Menge Neuerungen mit nach Mitteleuropa. Angefangen bei der Militärtechnik, über Architektur und Verwaltungswesen bis hin zu domestizierten Tieren, wie zum Beispiel dem Kaninchen, das ursprünglich aus Nordafrika und Spanien kam, oder dem Fasan, der hat sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet in Mittelasien. Und neben all dem brachten die Römer eben auch neue Kulturarten, also Pflanzenarten mit. Vor allem Gemüse, Gewürze, Heilpflanzen, Obstbäume und Wein. Also um ein paar kleine Beispiele zu nennen. Salat, Zwiebeln, Knoblauch, Mangold, Dill, Koriander, Apfel, Birne, Pflaume, Walnuss, Weintraube, Pfirsich, Aprikose. Und man könnte noch ewig so weitermachen.
Wo sie das alles her hatten?
Ja, das kommt halt daher, dass sie sich aus allen Ecken ihres Reiches bedienen konnten. Mhm. Denn das Römische Reich hatte seine größte Ausdehnung ungefähr 117, also ja im Jahr 117 nach der Zeitenwende unter Kaiser Trajan, habe ich extra nachgeguckt. Und da erstreckt es sich im Westen von Spanien bis im Osten ans Kaspische Meer und im Norden von Großbritannien bis nach Nordafrika. Also die hatten ja wirklich alle Möglichkeiten, alles Mögliche in alle möglichen Bereiche ihres Reiches zu bringen.
Und dann haben sie immer noch so gute Straßen gebaut.
Noch dazu.
Natürlich umso schneller.
Stimmt,
genau. Da konnten sie sogar Frischwaren transportieren wahrscheinlich.
vielleicht sogar tiefgekühlt, wer weiß. Nee, zurück zum Ernst. Man muss hier unbedingt noch anmerken.
Wer ist dieser Ernst?
Das kostet, Stefan. Das kostet 50 Cent.
Man muss dazu sagen, also was hat es damit jetzt gerade auf sich? Ich kläre hier mal nochmal kurz auf, weil es ist schon lange nicht mehr passiert. Wir haben aus Jux und Tollerei in der ersten Folge beschlossen, eine schlechte Witzekasse einzuführen, wo man 50 Cent reinzahlen muss, wenn man einen schlechten Witz macht. Und Ella beobachtet mich, glaube ich, die letzten 10 Folgen, ob ich nicht irgendwann mal einen schlechten Witz mache, dass ich 50 Cent bezahlen muss, weil das schon echt lange nicht mehr vorgekommen ist. Und tatsächlich ist das so lange nicht mehr vorgekommen, dass hier nirgends 50 Cent parat liegen.
Ja, ich hatte immer 50 Cent neben der Kasse liegen. Ich höre sie schon klimpern, dass wir da einzahlen können. Ich glaube, in der Kiste sind welche.
Das habe ich da alles schon reingeworfen, was da klimpert, so ungefähr. Du hast da noch nicht so viel bezahlt. Aber gut, ich gehe mal kurz 50 Cent holen. Okay. So, jetzt 50 Cent, ne? Und dass ihr auch alle mitbekommt, dass ich das wirklich bezahlt habe. Ihr könnt zwar nicht sehen, dass es 50 Cent.
Ich bezeuge es für euch.
Dankeschön.
50 Cent, okay.
Oh Mann, ey.
Wo sind wir jetzt gerade?
Ach Gott, keine Ahnung. Bestimmt
ist es schon ein Moselriesling?
Könnte sein.
Ein billiger
aber
vielleicht.
Lass uns doch das jetzt nicht in die Länge ziehen und weitermachen, dieses Debakel.
Genau, ich wollte eigentlich zurück zum Ernst des Lebens, weil hier gibt es noch einen wichtigen Punkt, den man wirklich fachlich nicht vergessen darf. Wirklich?
Hallo, mein Name ist Ernst Leben.
Ich glaube, Stefan möchte heute alles nachholen, was er die letzten 10 Folgen nicht gezahlt hat. Du darfst auch gleich einen Euro reinwerfen, wenn du keine 50 Cent mehr hast.
Ich mach den für später noch gleich mit.
Okay, das war jetzt 1 Euro. Du hast ein Gut.
Manu. Gut. zurück zum Ernst des Lebens.
Genau. Also wir waren bei den Römern und dass die alles Mögliche in alle Ecken des Reiches verschifft haben. Und man muss aber dabei anmerken, dass der römische Einfluss jetzt nicht direkt ganz Mitteleuropa betrifft, weil da gab es ja den Limes als Grenze des Reichs und der verläuft mitten durch Mitteleuropa. Aber der Einfluss innerhalb des römischen Reichs war natürlich ganz klar und ich persönlich gehe aber davon aus, dass Pflanzen keine politischen Grenzen kennen und natürlich irgendwann auch über diese Limes-Grenze rübergekommen sind. Ob das jetzt über Handel war oder weil die sich natürlicherweise darüber verbreitet haben, das weiß ich nicht, aber das muss man jetzt auf jeden Fall mal sehen. Da gab es noch eine politische Grenze dazwischen, an der das wahrscheinlich erstmal geendet hat.
Aber man muss ja dann auch, wenn man schon mal über die Alpen ist, dann hat man, glaube ich, den Großteil schon mal geschafft.
Genau.
Und dann schaffe ich es über Handel und irgendwelche Kriege bestimmt auch noch das Stück weiter Richtung Norden.
Genau. Und deswegen sind die Römer auch hier mit drin in der Geschichte dieses Lebensraumes Acker in Mitteleuropa. Denn die Römer haben auch eine neue Art der Ackerbewirtschaftung mitgebracht.
Die Dreifelderwirtschaft?
Oh, fast. Hm. Die Zweifelderwirtschaft. Wir müssen das ja Schritt für Schritt machen.
Okay.
Die Zweifelderwirtschaft, da bestanden die Äcker aus zwei Teilen, wie man dem Namen vielleicht entnehmen kann. Ein Teil war bewirtschaftet und der andere Teil lag brach, immer ein Jahr lang und dann wurden sie jährlich getauscht.
Ach so, man hat das Feld wirklich in der Mitte geteilt? Nein.
Man hat halt immer zwei zusammengehörige Felder gehabt und eins war brach und eins wurde bewirtschaftet und dann wurden sie im Jahr darauf getauscht.
Genau, und ich dachte eben, es ist der Zyklus einfach, aber klar, ich muss ja irgendwo im nächsten Jahr dann auch wirtschaften, wenn ich eins brach lege.
Richtig. Wobei brach liegen hier nicht heißt, dass das wirklich ganz brach lag, sondern man hat es als Weide genutzt im zweiten Jahr, wo man wieder diesen Effekt hatte, die konnten noch ein bisschen was fressen und man hatte wieder Düngereintrag durch die Tiere. Und auch hier muss man deswegen davon ausgehen, dass das alles noch ein bisschen Grünlandcharakter hatte und nicht nach dem Acker aussieht, wie wir uns heute einen Acker vorstellen. Der Anbau der ganzen neuen mitgebrachten Gemüsearten und Gewürze und Obst und so weiter führt jetzt dazu, dass wir in der römischen Kaiserzeit verglichen mit allen anderen Abschnitten in der Geschichte den größten Zuwachs an neuen Acker-Wildkrautarten in Mitteleuropa haben. So, das war das Ende der römischen Kaiserzeit, zumindest in unserer Geschichte hier. Irgendwann bricht ja das Römische Reich zusammen. Danach kommt eine recht dunkle Episode, nämlich die Völkerwanderungszeit. Die reicht dann bis ins frühe Mittelalter. Da sind wir dann in dem Bereich zwischen 350 und 750 nach der Zeitenwende. Mhm. Da so ein paar Schlagworte, wie es damals aussah. Wir hatten ein Klimapessimum, eine Abkühlung des Klimas, Missernten, Kriege, Unruhen. Das Kulturland ist enorm zurückgegangen, weil so viele Menschen weggestorben sind. Keiner mehr da war, der es bewirtschaften konnte. Und auch die Waldflächen in Mitteleuropa nahmen dementsprechend wieder zu.
Hätte man die Römer vielleicht doch behalten sollen.
Ja, Klima war jetzt nicht ganz unschuldig dran. Da, glaube ich, kommen sehr viele Faktoren zusammen.
Ich glaube auch, das Klima war ja auch nicht ganz unschuldig dran, dass das Römische Reich überhaupt zusammengebrochen ist.
Oh, da machen wir jetzt eine Diskussion auf.
Ja, nicht?
Ich kenne mich da nicht gut genug aus. Das kann schon sein.
Ja, falls jemand was anderes denkt, kann uns schreiben.
Gerne, genau.
Ich lasse das jetzt so stehen.
Unsere Feedback-Adresse ist...
Ja, genau.
Nee, sagen wir am Ende.
Ja, sagen wir am Ende.
Genau. Danach, nach dieser dunklen Zeit, kommt ein Klimaoptimum im Mittelalter, das mittelalterliche Klimaoptimum. Das ist so ungefähr 1000 Jahre nach der Zeitenwende. Und hier kommen wir wieder zu einer Ausdehnung der Kulturlandschaft und dem Aufkommen der, jetzt Stefan...
Dreifelderwirtschaft.
Genau, die mittelalterliche Dreifelderwirtschaft. Im Mittelalter wurden alle Flächen eines Dorfes in einem dreijährigen Zyklus bewirtschaftet. Mhm. Und alle Flächen, die im ersten Jahr bewirtschaftet wurden, die kommen in ein Gewann. Und in diesem Gewann wurde dann zum Beispiel Wintergetreide angesät. Das heißt jetzt, also vorhin hatten wir die Sommerfrüchte, und jetzt kommen Winterfrüchte, in dem Fall Wintergetreide. Heißt, die wurden im Herbst gesät. Die Saat ist dann über den Winter auf dem Feld geblieben und konnte dann schon im frühen Sommer geerntet werden. Das waren dann zum Beispiel Roggen, Weizen, Dinkel, da kann man sowas mitmachen. So, das ist das erste Gewann. Die Flächen im zweiten Jahr liegen im zweiten Gewann und auf denen wurde Sommergetreide angepflanzt, wie Hafer oder Gerste. Und das dritte Gewann wurde brach fallen gelassen. Das diente dann also der Bodenerholung, dass der mal ein Jahr Pause machen konnte. Auch hier kann es sein, dass die Flächen aber beweidet wurden, damit man irgendwie noch einen Nutzen von hatte und wieder Dünger auf die Felder rausbringen konnte. Und dann wurde eben rotiert und im nächsten Jahr hatte jedes Gewann eine andere Funktion.
Okay.
Gut. Innerhalb eines Gewanns hatte dann jeder Hof seine eigenen Flächen, sodass also jeder Hof jedes Jahr mehrere unterschiedlich bewirtschaftete Felder hatte. Mhm. Und diese einzelnen Gewanne wurden jetzt häufig durch Strukturen voneinander abgegrenzt, wie zum Beispiel Hecken oder Lesesteinhaufen. Und das hatte vor allem den Sinn, wenn jetzt in dem einen Gewann die Brache war dieses Jahr, dann hatten die da Tiere drauf und die sollten natürlich nicht auf die Felder rübergehen, wo gerade Getreide angesät war. Und dann sollten die halt durch Hecken und und Lesesteinhaufen von diesen Feldern ferngehalten werden.
Voll gut.
Und dieses System hat noch einen weiteren Vorteil und zwar schützt es relativ effektiv vor Missernten und Hunger. Denn wenn zum Beispiel das Wintergetreide im Winter erfroren ist, weil der Winter zu kalt war, dann hatte man mit dem Sommergetreide auf einem anderen Feld immer noch Chance auf was zu essen. So, und hier in dieser mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft können jetzt zum ersten Mal relativ artenreiche Acker-Wildkrautfluren entstehen. Und zwar haben wir eine regelmäßige Bodenbearbeitung, wir haben eine relativ mäßige Düngung durch das Vieh. Das Vieh selber trägt neue Arten in die Äcker und dann Brachen ein. Und vor allem haben wir eine Differenzierung der Bedingungen auf diesen Äckern. Wir haben unterschiedliche Saatzeitpunkte für die Winter- und die Sommergetreidefelder. Das führt zu unterschiedlichen Bedingungen auch für die Ackerbegleitarten, die dort auftauchen. Und die Beweidung im dritten Jahr führt natürlich auch zu einer Selektion unter den Pflanzen, weil die bitteren und die mit Stacheln, die werden halt nicht so gern gefressen. Und damit bilden sich da Nischen heraus, die Pflanzen besiedeln können.
Klingt ja jetzt alles so ein bisschen aus der heutigen Sicht so ein bisschen idealtypisch. Ne? Wir haben einmal eben auf jeden Fall einen hohen Strukturreichtum durch diese Trennung zwischen den einzelnen Schlägen. Wir haben dann scheinbar wenig Dünger auf den Flächen. Mhm. Wir haben viele Sonderstrukturen zwischen den Flächen. Also es klingt alles mehr oder weniger unterschiedliche Bewirtschaftungsweisen für die heutigen Verhältnisse, ne? Eigentlich alles idealtypisch, das ist eigentlich das, was man sich im Naturschutz ja immer so wünscht.
Ja, also die Assoziation ist auf jeden Fall da. Vor allem kommt da noch ein Faktor hinzu. Die Dreifelderwirtschaft wurde fast 1000 Jahre lang in Mitteleuropa mehr oder weniger unverändert so betrieben. Mhm. Also ungefähr 850 bis 1850, das ist so der grobe Zeitrahmen. Das war der Zeitraum, in dem die Dreifelderwirtschaft wirklich die mitteleuropäische Landschaft sehr geprägt hat. Sie war natürlich nie die einzig und alleinige Art der Bewirtschaftung. Also sowohl die Zweifelderwirtschaft als auch andere Wirtschaftsformen existierten da noch nebeneinander her. Aber man kann sagen, dass so wirklich über Jahrhunderte konstant bewirtschaftet wurde. Jetzt kommen wir an einen neuen wichtigen Einschnittspunkt, den wir heute schon mal hatten, und zwar die Entdeckung Amerikas. Mhm. Die bringt neue Kulturpflanzen nach Europa. Und ein paar ganz bekannte kennst du bestimmt.
Kartoffel.
Genau, Kartoffel wollte ich hören.
Tomate.
Ja, glaube auch.
Mhm. Und dann noch, was kommt denn noch aus Amerika? Tabak.
Genau, Tabak oder Mais wäre noch so ein Ding.
Klar, die Imker mit dem Mais.
Richtig, aber für uns wichtig ist die Kartoffel, die du gleich als erstes genannt hast. Es gibt da nämlich eine sehr interessante Geschichte. Und zwar kennst du vielleicht den Preußenkönig Friedrich II.
Natürlich kenne ich den Preußenkönig Friedrich II. Wer kennt ihn nicht?
Der war wirklich sehr wichtig.
Ja, der war auch total wichtig.
Der hat nämlich den Kartoffelerlass oder den Kartoffelbefehl erlassen. Mhm. Der kam so, also das waren mehrere Schriften und man kann nicht so genau sagen, welches Jahr, aber ungefähr 1750 hat dieser Preußenkönig befohlen, die Kartoffel anzubauen. Und da sind wir ja in der Zeit, als die Dreifelderwirtschaft die prägende Wirtschaftsform war. Und es wurde jetzt also verordnet, die Brache in der Dreifelderwirtschaft nicht mehr brach liegen zu lassen, sondern darauf die Kartoffel anzubauen in dem Jahr. Und das System der Dreifelderwirtschaft funktioniert aber nicht mehr, wenn sich der Boden ein Jahr lang nicht erholen kann, sondern wenn da wieder was angebaut wird und man wieder was rauserntet und so dem Boden wieder Nährstoffe entzogen werden.
Das hat der Friedrich aber nicht bedacht, ne?
Nee, das hat er nicht bedacht.
Aber warum hat Friedrich nicht einfach gesagt, man soll die Kartoffel statt irgendwas anbauen? Also statt das Getreide?
Wahrscheinlich war Getreide zu wichtig, um es nicht anzubauen. Also es ist eine Zeit, in der viele Hungersnöte waren. Es gab Kriege, es zogen Heere durchs Land, die nach Nahrung gesucht haben. Und da war es wahrscheinlich undenkbar, Nahrung, die jetzt sicher irgendwo eingeplant ist, durch etwas zu ersetzen, von dem man gar nicht weiß, wie man es eigentlich anbaut und ob das dann was wird. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht möglich war.
Aber die Brache auszusetzen war wahrscheinlich auch keine gute Idee, oder?
Nee, denn man kann das wirklich so sagen, nach anfänglichen Schwierigkeiten hat man dann irgendwann rausgefunden, wie das funktioniert mit der Kartoffel. Mhm. Und die Einführung der Kartoffel hat tatsächlich die Dreifelderwirtschaft abgelöst, die ja jahrelang so in dem Rhythmus betrieben wurde. Da sieht man, was für einen krassen Einfluss diese eine Frucht oder Feldfrucht hat. Sie ist halt so nahrhaft, dass sich die Ernährungssituation der armen Bevölkerung echt enorm verbessert hat und brachte noch viele weitere Vorteile mit sich, sodass man dann irgendwann gesagt hat, okay, wir bauen jetzt die Kartoffel an und dieses traditionelle Dreifelderwirtschaftssystem wurde halt immer lockerer und nicht mehr so stringent betrieben. In diesem Kartoffelerlass stand jetzt auch etwas zur Unkrautbekämpfung drin. Ich meine, wir sind ja hier beim Lebensraum Acker, um da mal wieder zurückzukommen. Und zwar stand da drin, dass man das Feld behacken soll. Das heißt, also Kartoffelpflanzen wachsen ja in einem größeren Abstand der einzelnen Pflanzen zueinander, als das jetzt Getreidehalme machen. Und das heißt, man kann hier zur Unkrautbekämpfung zwischen den einzelnen Pflanzen das Unkraut, nenne ich es jetzt mal, mechanisch raushacken. Und daher kommt auch der Name Hackfrüchte. Die Hackfrüchte wurden jetzt unter anderem eben durch diesen kaiserlichen Erlass im großen Stil in die Kulturlandschaft aufgenommen und angebaut. Und diese neue Art der Unkrautbekämpfung, die damit gleich mit aufkam, führte auch zu einer neuen Lebensgemeinschaft unter den Ackerwildkräutern.
Da möchte ich noch kurz einmal nachfragen. Also es wurde die Kartoffel dann eingeführt, die eine von diesen Hackfrüchten ist.
Ja.
Und dann wahrscheinlich gehören auch die Rübenarten damit rein. Mhm. Und was muss ich dann sonst noch so zu den Hackfrüchten zählen?
Das habe ich vorhin extra noch nachgeschaut, dass ich dir diese Frage beantworten kann, wenn sie kommt. Deswegen öffne ich jetzt hier mal schnell mein Fenster wieder. Also ich wusste das nicht auswendig. Zu den Hackfrüchten zählen neben der Kartoffel auch die Zuckerrüben, die Futterrüben, Mais und Feldgemüse. Wobei da wahrscheinlich sehr viele verschiedene Gemüsearten einfach mit gemeint sind.
Salat.
Ja, alles, was halt in größerem Abstand nebeneinander wächst.
Gut, passt.
Okay.
Vielen Dank.
Immer gerne.
Da zwischen diesen Hackfrüchten, da gibt es jetzt auch wieder Pflanzen, die diesem Hacken irgendwie etwas entgegenzusetzen haben.
Genau,
oder wie?
Eine spezielle Lebensgemeinschaft der Ackerwildkräuter und zwar die Hackfrucht-Acker-Wildkraut-Gemeinschaften.
Wow.
So viel zur Wortakrobatik des heutigen Tages.
Also gut gemacht.
Die sind der Gegenbegriff zu den Halmfruchtacker-Begleitkrautgemeinschaften.
Ah,
also nein, das ist alles jetzt sehr schwer anzuhören, aber es heißt einfach nur, dass sich die Acker-Wildkrautgemeinschaften, die auf Halmfruchtäckern, also auf Getreideäckern wachsen, die kann man von den Acker-Wildkräutern auf den Hackfruchtäckern unterscheiden. Mhm. Getreideäcker sind zum Beispiel häufig auf mageren Böden angebaut, die brauchen nicht so viel, wogegen die Hackfrüchte immer auf nährstoffreichen Böden sind, weil die viel Nährstoffe brauchen. Und das sind auch nochmal zwei so Punkte, die auch natürlich die Acker-Wildkräuter dann unterschiedlich werden lassen. Okay, wir sind jetzt also bei Friedrich dem Großen gewesen um 1750. Jetzt schauen wir mal noch ein, zwei Jahrhunderte weiter zwischen Friedrich dem Großen und dem Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt der Abschnitt, den wir uns jetzt anschauen. Mhm. Wie du vorhin gesagt hast, wir sind durch diese Dreifelderwirtschaft und jetzt noch zusätzlich neue Feldfrüchte aus Amerika, sind wir in einer Zeit, in der es viele verschiedene Acker-Wildkraut-Gesellschaften gibt, weil einfach so viele verschiedene Dinge auf den Äckern angebaut wurden. Und es gibt ganz viele Faktoren, die die Standortbedingungen auf Äckern unterschiedlich machen. Das sind zum ersten einfach mal Boden, Chemie und Physik. Also sind wir auf einem trockenen oder feuchten Standort, sind die nährstoffreich oder mager. Dann Form und Zeitpunkt der Unkrautbekämpfung, was wir mit den Hack- und den Halmfrüchten gerade hatten. Dann gibt es auch ganz viele spezifische Nutzpflanzen, wie zum Beispiel Flachs oder Hanf, die ihre ganz eigene Anbau- und Erntemethode haben. Und dann gibt es zu dieser Zeit nur eine sehr einfache Saatgutreinigung, wo viele Samen auch von Acker-Wildkräutern immer wieder mit ausgesät werden. Und natürlich hat auch Beweidung, wenn sie denn nachfolgend auf den Äckern durchgeführt wird, ebenfalls ihren Einfluss, was wir vorhin schon hatten, dass dann Arten mit den Tieren da drauf wandern können.
Da wären wir dann auch wieder ein bisschen so bei der Folge 12, wo es viel um die Schafe ging. Ne? Das ist ja auch nur eine Form der Beweidung. Und die wurden ja dann auch wieder auf die Äcker geschickt, um da noch die Stoppeln abzufressen und sowas.
Ja, genau, das sind wir jetzt.
Da hat man auch eine gute Biotopvernetzung dann.
Richtig, wir sind gerade in dem, was viele Ökologen heute vielleicht als eine Art Idealzustand bezeichnen würden. Aber jetzt
geht's bergab.
Ab jetzt geht's bergab, genau. Die Intensivierung der Landwirtschaft ist das große Stichwort. Mit der Intensivierung oder einsetzenden Intensivierung der Landwirtschaft kommt es zum Einsatz von Dünger, Mineraldünger, künstlich hergestellter Dünger und Kalkung von Äckern. Damit gleichen sich die Bedingungen auf diesen im Moment ja sehr unterschiedlichen Äckern immer mehr an. Und damit werden auch die Acker-Wildkraut-Gemeinschaften, die beginnen sich zu vereinheitlichen, weil die Bedingungen auf den Äckern immer ähnlicher gemacht werden. Hinzu kommt eine immer bessere Saatgutreinigung und chemische Unkrautbekämpfung zu allen Jahreszeiten. Also wir haben hier wieder einen Punkt, der wegfällt, der weniger vielfältig ist als vorher. Sodass es bei den Acker-Wildkräutern zu einer, so muss man es leider sagen, zu einer endgültigen Monotonisierung kommt und man diese zwei Klassen an Acker-Wildkräutern bei den Getreide, also bei den Halmfrüchten und bei den Hackfrüchten, nicht mehr unterscheiden kann und diese Klassifizierung wieder aufgelöst wurde und alle Acker-Wildkräuter heute in einer Klasse zusammengefasst werden.
Also die Hackfrucht-Wildkraut-Begleitflora, die ging dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, irgendwie in der Halmfrucht-Wildkraut-Begleitflora auf.
Genau.
Ja,
ja, oder andersrum.
Das ist das, was passiert ist.
Genau. Und so ein paar Dinge, die jetzt in der Landwirtschaft passieren, die haben immer weiter Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Acker-Wildkräuter. Zum Beispiel werden feuchte Standorte entwässert, weil man dann besser bewirtschaften kann. Das heißt natürlich, feuchte liebende Acker-Wildkräuter verschwinden. Dann durch die Düngung wird eben alles immer fetter und die Standortspezialisten für magere Äcker können sich auch nicht mehr halten. dann werden diese spezifischen Kulturpflanzen, wie zum Beispiel Hanf, Hanf wurde ja angebaut, oder Flachs, der wurde zu Fasern und zu Segeltuch zum Beispiel verarbeitet.
Der Hanf nun mal auch, oder?
Genau, beides. Also es sind beides so Textilpflanzen. Die wurden aufgegeben und es gab zum Beispiel typische Ackerwildkräuter, die nur oder fast ausschließlich in Flachskulturen, also Flachs ist gleich Lein, da vorgekommen sind. Die nennt man dann Linicole-Arten und die sind in Mitteleuropa teilweise komplett ausgestorben mit Aufgabe dieser Flachskulturen.
Mist.
Und ganz allgemein führen Unkrautbekämpfungsmittel und Saatgutreinigung, die immer besser werden, zu einem starken Rückgang der Ackerwildkräuter. Und hier passiert jetzt etwas sehr Entscheidendes in der Geschichte der Kulturlandschaft und der Landwirtschaft. Und zwar der Wandel von einer bäuerlichen, standortgerechten Landwirtschaft hin zu einer industrialisierten Landwirtschaft. Das ist der Knackpunkt, an dem sich alles ändert. Das ist zumindest das, was ich in dieser Folge verstanden habe.
Und wann ist das jetzt ungefähr?
Wir sind kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, 1940er Jahre, ganz grob. Also es fängt an um 1900 und den Höhepunkt dieser Entwicklung erreichen wir ungefähr 1950, 60.
Okay.
Wie massiv dieser Rückgang der Arten war, die durch diese Veränderung in der Landwirtschaft hervorgerufen wurden, zeigt eine Studie von Dr. Stefan Meyer von der Universität Göttingen. Der hat Vegetationsaufnahmen auf Äckern gemacht im Jahr 2009 und hat die verglichen mit historischen Vegetationsaufnahmen aus den 1950er und 60er Jahren. Und dabei hat er darauf geschaut, wie hoch ist die Deckung der Kulturpflanzen im Vergleich zur Deckung der Segetalflora, also hier, ne, der Fachbegriff zu diesen Ackerwildkräutern. Und dabei kam raus, der Deckungsgrad der Kulturpflanzen stieg von 1950-60, da war der ungefähr bei 60%, auf im Jahr 2009 94%. Also enormer Anstieg. Dagegen verringerte sich dann der Deckungsgrad der Begleitkräuter von 40% in den 1950er, 60er Jahren auf 4% im Jahr 2009.
Aber ich dachte jetzt eben, dass 1950, 60 ja eigentlich schon das Gröbste kaputt gemacht wurde, um das jetzt mal so drastisch zu sagen. Ne, weil die Abwärtsspirale beginnt ja schon deutlich früher.
Ja, aber in den 50er, 60er Jahren war das noch nicht zu Ende. Also da waren die größten Veränderungen zu sehen, aber die Auswirkungen, die gehen eigentlich seitdem immer weiter. Also an dieser Studie sieht man, finde ich, sehr erschreckend, wie viel da eigentlich verloren gegangen ist. Und innerhalb des Lebensraumackers findet man deshalb tatsächlich verglichen mit anderen Lebensräumen die höchste Anzahl an ausgestorbenen Arten, was ich schon sehr krass finde.
Nicht schlecht. Also ich meine, kann man mal machen.
Ja, gut. Wir machen weiter. Jetzt sehen wir uns den Zeitabschnitt 1950 bis 1980 ungefähr an. Jetzt sind wir in einer Zeit, in der Energieträger wie Öl zum Beispiel immer billiger werden und damit auch Produkte in der Landwirtschaft, die vorher limitierende Faktoren waren, wie zum Beispiel der Mineraldünger oder auch Pestizide. Und hier sind wir jetzt an einem Punkt, wo Flächen, die bis zu diesem Zeitpunkt dann doch noch traditionell bewirtschaftet wurden, nun entweder intensiviert werden, weil man ja jetzt billig Dünger bekommt, oder wenn es Grenzertragsstandorte sind, die dann aufgegeben werden.
Jetzt sind wir bei dem typischen Problem der ganzen Kulturlandschaftslebensräume, die wir eigentlich die letzten Folgen so betrachtet haben.
Genau.
Na, es kommt immer wieder durch.
Richtig, das ist auch hier, sind wir an dem Punkt, wo die Probleme, die wir heute haben, entstehen. Also hier tauchen die das erste Mal auf, dass wir also auf der einen Seite eine sehr intensive, ja fast industrieartige Landwirtschaft haben mit hohem Einsatz von Dünger und Pestiziden und auf der anderen Seite haben wir Reste einer Kulturlandschaft, deren Lebensräume jetzt immer mehr zerschnitten werden und wenn man es hart sagen möchte, könnte man sagen, dass sie immer mehr zu einem Pflegefall wurden. Und da sieht man dann vielleicht auch die Entstehung der Landschaftspflegeverbände, die sich dann um das kümmern, was da übrig geblieben ist. Und damit sind wir jetzt in der Landschaft angekommen, die wir jetzt vor unserer Haustür haben. Wir haben auf der einen Seite stark intensivierte Äcker, auf der anderen Seite haben wir aufgegebene Landschaften. Wir haben etwas, was wenig mit dem zu tun hat, was über Jahrhunderte historisch gewachsen ist. Und wir haben natürlich eine Menge Arten, die jahrhundertelang sehr gut mit diesen Bedingungen zurechtgekommen sind und die sich aber heute unglaublich schwer tun mit den Bedingungen, die sich halt in den letzten paar Jahrzehnten so stark verändert haben. Und da habe ich einen rausgesucht, bei dem es besonders drastisch zu sehen ist, was diese Veränderung unserer Kulturlandschaft eigentlich anrichtet.
Okay, auf was oder wen darf ich mich jetzt freuen?
Darf sich freuen auf ein Tier, einen Bewohner.
Wow.
Und zwar auf den Feldhamster.
Der Feldhamster. Yay.
Der Feldhamster, den habe ich unter anderem deswegen ausgesucht, weil er eine Beziehung zur letzten Folge hat. Er kommt nämlich ursprünglich aus den Steppenlandschaften.
Da war's.
In Osteuropa.
Ja, echt?
Ja, ja. Und konnte dann nach der letzten Eiszeit nach Mitteleuropa einwandern.
Witzig.
Also Feldhamster sind Bodenbewohner und kommen fast nur in Gegenden mit tiefen Löss- oder Lehmböden vor, weil sie sich nämlich Erdbauten bauen. Und in denen suchen sie dann zum Beispiel Schutz, wenn sie irgendwie gejagt werden, zum Beispiel von Greifvögeln oder Füchsen. Da halten sie aber auch Winterschlaf drin. Und deshalb waren sie vor allem auf diesen recht tiefen Böden verbreitet, dass sie sich da eben diese Bauten bauen können. 50 Zentimeter bis 2 Meter tief können die normalerweise sein. Und es gibt eine historische Quelle, die davon spricht, dass zum Beispiel die thüringischen Felder mit Hamstern vielleicht mehr als irgendeine andere Gegend angefüllt sind.
Angefüllt?
Ja.
Jetzt hätte da eine ausgekippt.
Ja, die Hamster waren ein echtes Massenphänomen. Und das konnte zum Problem werden, wie wir gleich sehen werden. Hamster fressen an Nahrung eigentlich alles, was sie kriegen können, also sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung. Sie nehmen dabei natürlich angebaute Kulturen wie Getreide oder Hülsenfrüchte gerne, aber auch Ackerwildkräuter gehören auf ihren Speiseplan und alle möglichen tierischen Nahrungsbestandteile, also zum Beispiel Insekten oder Würmer fressen sie gerne, brauchen sie auch dringend, um eine ausreichende Nährstoffversorgung sicherzustellen.
Klingt jetzt so, als würde sich der Feldhamster eigentlich so von sich aus gerne ausgewogen ernähren.
Ja, ganz natürlicherweise. Aber Feldhamster galten jahrhundertelang als Plage und sind daher auch ein Sinnbild für viele negative Eigenschaften, wie zum Beispiel Hamsterkäufe machen. Mhm. Das ist ja schon, naja, der macht schon wieder Hamsterkäufe, das ist nicht positiv verknüpft.
Da waren wir am Anfang der Folge schon mal, ne?
Genau, richtig. Und sie wurden zum Beispiel von einem Zeitgenossen beschrieben als leiblich recht hübsches, geistig aber umso hässlicheres und boshaftes und bissiges Geschöpf.
Ja. Der das geschrieben hat, war wahrscheinlich selber ein bisschen bissig.
Naja, woran das lag, dass die Leute so böse auf die Hamster waren, das beschreibt ein gewisser Herr Sulzer im Jahr 1774. Und das folgende Zitat ist ein Satz, es ist kein Punkt drin, um das nur mal vorwegzuschicken.
Okay.
Ich wünschte sehr, von diesem Tiere viel Gutes rühmen zu können. Allein da ich bloß die Wahrheit sagen will, so muss ich bekennen, es sei kein Zweifel, dass die Hamster in den Gegenden, darinnen sie sich aufhalten, weit mehr an Schaden durch Entwendung des Getreides, als sie durch ihre Fellchen und durch ihr Fleisch, welches aber nur an wenigen Orten gegessen wird, Nutzen stiften.
Verstehe schon. Ja. Das ist jetzt aber eine sehr anthropozentrische Weltsicht, die dieser Mann hier gerade verbreitet. Ne? Also Hamster sind nur zum Essen oder für ihr Fell da und haben nicht
und
wirklich einen eigenen
Wert. Und
stehlen
das Getreide. Genau. Ja, tatsächlich. Wirklich sehr egoistisch auch irgendwie. Mhm. Ja, aber weil halt viele damals so gedacht haben und weil halt Getreide auch sehr wichtig war bei den Menschen damals, wurden Hamster dann massiv bejagt. Es wurde auch ein Kopfgeld für jeden erlegten Hamster gezahlt. Und das führte dann dazu, dass lokal mehrere 1000 bis 10.000 Hamster jedes Jahr erlegt wurden und bei der örtlichen Behörde dann gegen das Kopfgeld abgegeben wurden.
Irre.
Ja, und trotz dieser massiven Jagd über Jahrhunderte hinweg lebten in Mitteldeutschland, wo hier diese thüringischen Felder voll Hamster, ne? Mhm. Also da lebten in den 1960er Jahren immer noch über 1 Million Feldhamster. In den 60er Jahren. Und
haben
heute,
sich nicht unterkriegen lassen.
Lass mich den Satz noch sagen. Und heute gilt er in Deutschland aber als vom Aussterben bedroht.
Oder
rote,
auch doch, ne?
Rote Liste 1, genau.
Meine Güte.
Und deshalb ist der Rückgang der Feldhamster mit großer Wahrscheinlichkeit eben nicht auf diese massive Jagd zurückzuführen, sondern auf den extremen Nutzungswandel in der Landwirtschaft. weil der kam nämlich genau zu diesem Zeitpunkt.
Wäre auch nur sinnvoll, also dass das irgendwie zusammenhängt.
Genau, ich kann dir jetzt auch noch ein bisschen genauer erklären, warum. Also ein Punkt wären zum Beispiel die Erntemethoden. Früher bei der Ernte von Hand hat man das abgeschnittene Getreide erstmal auf den Feldern abgestellt und ist dann reingeholt, also auch so zusammengebunden. Ne? Da hatte der Hamster genug Zeit, um sich davon seine Vorräte abzupflücken. Und heute bei einer Ernte mit einem Mähdrescher innerhalb weniger Stunden ist das ganze Feld weg und der Hamster hat nicht genug Zeit, sich da Vorräte rauszuholen. Außerdem, wenn Felder jetzt tiefer gepflügt werden können mit Maschinen als früher, dann passiert es, dass die Bauten der Hamster einfach aufgepflügt werden und das zu einem Zeitpunkt, wo die Jungtiere drin sind. Und die werden halt blind und hilflos geboren und wenn die dann ausgepflügt werden, dann haben die keine Überlebenschance. Noch ein Punkt. Die Schläge, also die Größe der Äcker, die wurden immer größer. Das hat zum einen mit der Flurbereinigung zu tun und zum anderen, gerade in den Gebieten, in denen Hamster sehr häufig waren, also zum Beispiel Thüringen, die waren ja damals DDR-Gebiet. Und da wurden Familienbetriebe erst freiwillig und dann später erzwungenermaßen zu landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften ja zusammengeschlossen, die dann auch Riesenschläge hatten. Und so ein Schlag, so ein Feld, überstieg dann sehr schnell den Aktionsradius eines einzelnen Feldhamsters, der ja aber auch ganz dringend ankerante Strukturen braucht. Also erstens für die Deckung vor zum Beispiel Greifvögeln, um sich dort zu verstecken. Und zweitens, weil er auch Nahrung aus diesen Ackerrandgebieten braucht, also sowohl die Ackerwildkräuter als auch das ein oder andere Insekt, was sich da drin versteckt. Ja. Und wozu Nährstoff- und Vitaminmangel bei Hamstern führen kann, hast du mir mal gezeigt. Kannst du dich daran erinnern? Möchtest du es erzählen?
Da hatte ich mal ein ganz krasses Video ausgegraben, wo eine Reporterin berichtet hat, eben dass die Eltern, also die Mütter der kleinen Hamster, wenn die in Mangelernährung kommen oder irgendwie nicht die richtigen, also wenn es mit der gesunden, ausgewogenen Ernährung nicht mehr reicht, dass die dann kurz nach der Geburt ihrer Jungen die direkt wieder auffressen.
Genau, das nennt man Infantizid, wenn die eigenen Kinder umbringen.
Was ganz krasses und was einfach nur damit zusammenhängt, dass die nicht mehr richtig versorgt sind.
Genau, sowas tritt dann vor allem in riesigen Monokulturen auf, wo es dann wirklich auch nur eine Pflanze gibt und der Hamster keine Chance hat, auf ein benachbartes Feld zu kommen.
Wo ich noch nachfragen wollte, ist, der Hamster hat ja eigentlich seinen Bau, um sich zu verstecken. Braucht er dann diese Feldreine wirklich?
Ja, weil wenn abgeerntet ist, dann ist nichts mehr da und er muss ja da raus, um irgendwas zu fressen zu finden.
Na, okay.
Wer noch mehr zu den Hamstern wissen möchte, kann ich auch dir wärmstens empfehlen, Stefan. Da gibt es eine Dokumentation vom MDR, die heißt Hamsterland. Und da findet man auch sehr gute Beispiele drin, wie man sowohl mit dem Hamster leben kann, als auch etwas für den Feldhamster tun kann. Die ist im Internet auch leicht zu finden, also da könnt ihr einfach mal nachgucken. Dauert eine Dreiviertelstunde, sehr empfehlenswert.
Passt. Werde ich auf jeden Fall mal gucken, was man da so sieht.
Wunderbar. Noch ein Satz zum Hamster. Insgesamt muss man sagen, dass es für den Feldhamster wirklich 5 vor 12 ist. Also seit den 1950er Jahren ist die Population in Deutschland um 99% eingebrochen. Und wenn sich nicht grundlegend etwas ändert, dann wird der Feldhamster in Deutschland in etwa 15 Jahren ausgestorben sein und weltweit spätestens im Jahr 2050. Und das ist wirklich allerhöchste Eisenbahn für ihn.
Auch, dass man das so genau quantifizieren kann, also nicht schlecht.
Ja, schaut euch die Doku Hamsterland an, da gibt es noch mehr dazu. Ich kann das jetzt hier leider nicht alles reinpacken.
Mach ich.
Wunderbar. Aber es ist ja hier kein Podcast, wo es nur um Hamster und Tiere geht. Deswegen jetzt noch ein kurzer Blick auf die Lebensbedingungen der Pflanzen auf den Äckern. Manche Ackerwildkräuter haben es nämlich geschafft, Überlebensstrategien zu entwickeln und sich anzupassen an diese extremen Bedingungen, die auf den Äckern heute herrschen. Wie zum Beispiel, dass das halt innerhalb von kürzester Zeit von einem ganz dichten Getreidebestand zu einer abgeernteten Stoppelfläche wird, wo dann alle möglichen Umwelteinflüsse ungebremst bis auf den Boden runterkommen. eine Überlebensstrategie, die Pflanzen daran entwickelt haben, ist das Prinzip der Kurzlebigkeit. Das heißt, es können auf den Äckern nur Pflanzen überleben, die es innerhalb eines Bewirtschaftungszyklus schaffen, heranzuwachsen und Samen zu produzieren und sich so zu vermehren. Das heißt, du wirst hier keine Pflanzen auf den Äckern finden, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind, wie zum Beispiel Bäume. Ne?
Sondern die sowieso nicht. Aber vielleicht auch alles, was zweijährig ist. Hier diese Königskerzen und sowas, die erst im ersten Jahr eine Rosette bilden und im zweiten Jahr dann erst diesen Schosser da machen und sich vermehren, die haben dann auch keine Chance mehr.
Richtig. Eine weitere Anpassung ist, dass die Pflanzen oft sehr, sehr viele Samen produzieren, in der Hoffnung, dass dann irgendeiner schon austreiben kann. Und zweitens sind die oft sehr lange keimfähig, was so eine Anpassung oder was den Pflanzen zugute kommt, wenn so ein Acker eben nicht jedes Jahr bewirtschaftet wird, sondern so alle 3 Jahre mal die richtigen Bedingungen vorbeikommen sozusagen. Da ist zum Beispiel der Mohn zu nennen. Willst du mal schätzen, wie viele Mohnsamen eine Mohnpflanze ausstreuen kann?
In Millionen.
Ja, das ist schon ein bisschen zu hoch gegriffen. Es geht um eine Pflanze.
Ja, ich dachte halt, die Bäume da, die machen da ganz wilde Sachen zum Teil. Deshalb dachte ich, ich greife jetzt einmal viel zu hoch.
Ja.
100.000.
20.000.
Hm. Ja, es ist auch für so eine kleine Mohnpflanze wahrscheinlich.
Genau, die Bäume sind ja mehrjährig und haben viel mehr Zeit. Ja. Also 20.000 Samen für eine Pflanze ist trotzdem noch enorm viel. Dann haben sie natürlich auch alle das Problem, wenn ein Acker Wildkraut in so einer Kultur wächst, dann ist da meistens ziemlich wenig Licht, wenn die Kulturpflanzen reif geworden sind und das ganze Licht brauchen. Deswegen gibt es viele Ackerwildkräuter, die im Frühjahr blühen, bevor die Kulturpflanzen richtig groß werden. Mhm. Das machen zum Beispiel die Ehrenpreisarten so. Kleine blaue Blümchen, die blühen immer sehr früh. Oder andere Strategie, man kann sich ja auch wenn man auf einem Getreideacker wächst, an den Getreidehalmen emporklimmen.
So ackerwindenmäßig.
Genau, die ist da so eine gute Beispielpflanze für. Und wo wir jetzt schon gerade bei den vielen Bewohnern sind, ich habe mir da noch ein Spiel für dich ausgedacht, Stefan.
Ja.
Und zwar habe ich mir gedacht, kennst du Bewohner des Lebensraums Acker oder Feld, die du am Namen diesem Lebensraum zuordnen kannst.
Uff.
Das heißt, ich möchte von dir Tiere oder Pflanzen haben, die entweder ein Feld oder Acker im Namen tragen oder, wenn du es auf Lateinisch möchtest, mit Campestris oder Arvensis. Ich kann dir
Feldhase, genau. Feldlerche. Oh Gott, was fällt mir denn die Tiere? Ja, die Feldreh. Feldhirsch.
Moment, das geht nicht einfach immer an Feld dran zu hängen.
Nee, das sind das
Feld. Also die gibt's wirklich, aber die heißt Ackerglockenblume.
Das ist aber fast.
Sehr gut, sind wir schon bei 3.
Ja, ich gebe an dieser Stelle auf. Ich habe alles erreicht.
Okay. Ich nicht noch so ein Tier, was wir in der letzten Folge zum Beispiel hatten.
In der letzten Folge? Nee.
Die Feldgrille.
Oh Mann, Grillus campestris, ja, natürlich. Ja, es ist auch schon etwas spät. Also hast du denn noch weitere für mich, ohne also dass ich mich hier anstrengen muss?
Du warst schon wirklich gut. Ich würde mal, Danke. Weil du dich in diesem Feldbereich ganz gut ausgekannt hast, würde ich mal noch so 2, 3 für den Acker nennen. Hm. Und zwar zum Beispiel der Ackerhahnenfuß,
oh ja, okay.
Der auch recht bekannt ist. Es gibt noch den Ackerschachtelhalm.
Na, okay, hätte man auch drauf kommen können.
Oder das Ackerhellerkraut. Was auch,
ja, auch gut.
Ein Unkraut, ein Beikraut ist, genau.
Ein Digitalkraut.
Und dann habe ich noch einen Käfer, dessen nahen Verwandten wir schon mal auf Instagram gepostet haben.
Käfer auf Instagram. Wir hatten bis jetzt auf jeden Fall hier den Weberbock.
Ja, aber ich meine jetzt einen, den wir noch früher hatten.
Noch früher.
Folge 1, da gehört Folge er 1, hin.
Sand. Und der einer von den Sandlaufkäfern.
Genau, ein Cicindela. Und dann natürlich, weil wir bei Acker und Feld sind, den Feldsandlaufkäfer, Cicindela campestris.
Und wir hatten aber einen anderen gepostet.
Genau, wir hatten Cicindela hybrida.
Ah ja, okay. Stimmt, kann mich erinnern.
Das sind jetzt viele Arten, die früher als Allerweltsarten galten oder sogar so häufig waren, dass man sie als Schädlinge bekämpft hat, siehe Feldhamster. und die heute eben so stark zurückgegangen sind, dass sie vom Aussterben bedroht oder sogar ganz ausgestorben sind, wie zum Beispiel diese Acker-Wildkräuter in den Leinkulturen. Mhm. Ja, warum sollte man sich jetzt um die kümmern? Warum sind die wichtig? Ich meine, die sind ja schon immer als Unkraut bekämpft worden. Mhm. Nun ja, es gibt viele Ökosystemleistungen, die von den Acker-Wildkräutern ausgehen. Das fängt an bei Bodenerosionsschutz auf Hanglagen und geht weiter, dass Acker-Wildkräuter Nahrungsgrundlage sind für allerlei Nützlinge, die also sowohl für die Schädlingsbekämpfung wichtig sind, weil sie ganz natürlicherweise Schädlinge wegfressen, als auch für die Bestäubungsleistung auf den Feldern sehr wichtig sind. Dann kommt den Acker-Wildkräutern kulturelle Dienstleistung zu. Der Feldrand, also da, wo man gut an die Acker-Wildkräuter drankommt, der wurde früher viel als so Volksapotheke benutzt. Also da sind Kamillen drin gewachsen, Ringelblumen, Schwarzkümmel, den man ja als Gewürz nutzen kann. Die Kornblumen, aus denen konnte man blauen Farbstoff gewinnen. Und noch dazu, so Acker-Wildkräuter, die färben ja Felder bunt. Und Äcker sind ja oft im Naherholungsbereich vieler Ortschaften. Also ich weiß nicht, wie das bei dir zu Hause ist, aber bei mir ist es so, wenn ich bei uns in Wiesengrund gehe, dann komme ich immer zuerst an Äckern vorbei und an einzelnen Wiesen und dann irgendwann in weiterer Entfernung kommt dann erst der erste Wald. Und Äcker sind dann also nah an den Ortschaften dran. Man könnte so von einer Erlebniswirkung sprechen und es trägt auf jeden Fall zur Lebensqualität bei, wenn wir uns da an bunten Blumen und den Feldvögeln und so weiter erfreuen können. Und wenn da was fehlt, dann wird das halt als fehlend wahrgenommen.
Muss ich bei mir jetzt sagen, weil du mich ja gerade noch um meine eigene Situation gefragt hast, dass es ja eine ganz andere Situation ist. Also wenn du bei mir vor die Haustür gehst, das liegt natürlich jetzt an meinem Wohnort, dann kommst du ja eigentlich gar nicht so auf die Äcker, sondern kommst, das ist jetzt eine lokale Besonderheit, du kommst erstmal in die Hopfengärten, weil ich eben aus so einer Gegend bin, wo Hopfenanbau eben früher eine große Sache war und heute auch noch ist. Und das wäre natürlich jetzt spannend, ne, ob sich da diese Acker-Wildkräuter und sowas auch mit drin aufhalten. Aber mir kommt deshalb meistens nichts fehlend vor, weil die Kulturlandschaft eigentlich eine ganz andere und eigene ist. Ja, und da muss man dann auch darauf hinweisen natürlich, dass die Äcker ja nur ein Teil der Kulturlandschaft sind und waren. Und ich glaube, dass viele Leute auch vor die Haustür gehen und eigentlich was anderes sehen. Vielleicht heute nicht mehr so stark wie früher, aber früher, wenn du, denke ich, vor die Haustür gegangen bist, dann warst du vielleicht im Streuobst oder du warst im Weinbau oder du warst im Hopfenanbaugebiet. Und heute gehst du wahrscheinlich du warst in den Feuchtwiesen. Und heute gehst du vor die Haustür und dann ist da wahrscheinlich die meiste Zeit nur irgendwie monotoner Maisacker. Oder Kartoffel oder was halt am besten geht, ne?
Ja, guter Einwand. Natürlich ist das alles viel vielfältiger auf der großen Ebene. Und wir schauen uns hier wieder nur einen Lebensraum an, der natürlich nur ein Teil des Ganzen ist.
Aber genau das ist ja auch das Konzept, ne? Wir machen einen nach dem anderen und irgendwann haben wir sie vielleicht alle mal durch.
Das heißt, da kommt irgendwann mal eine Folge über Hopfen, Stefan, höre ich das richtig?
Oh nee, ich glaube, die Hopfen, also falls, dann dauert es noch ein bisschen. Ich habe es gerade noch gar nicht so geplant.
Okay. Gut, dann kommen wir nochmal zum Schluss zurück zu den Äckern, weil die ja heute dran sind.
Sehr gerne.
Es gibt gerade heute eine Reihe von Schutzmaßnahmen für Acker-Wildkräuter, auf die ich jetzt nicht genauer eingehen möchte. Das reicht von Ackerrandstreifen bis hin zu Bewirtschaftung ohne Pestizide. Aber das ist meiner Ansicht nach nur eine Symptombekämpfung. Meines Erachtens müssten wir unsere ganze Art zu wirtschaften grundlegend ändern, weil die Richtung, die wir so in den 1950er Jahren eingeschlagen haben, das ist einfach eine Sackgasse. Nur auf Ertragssteigerung bei den Kulturpflanzen zu achten, das funktioniert nicht. Denn die Acker-Wildkräuter, die ja zum großen Teil mit den Kulturpflanzen zusammen erst nach Mitteleuropa gekommen sind, denen sollten wir ihren Platz in der Kulturlandschaft einräumen, denn sie gehören da dazu. Und wir sollten den Acker als etwas sehen, das mehr Funktionen hat als nur den Ertrag der Erntefrucht. Also ein Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen, ein Element in einer historisch gewachsenen Kulturlandschaft mit einer langen und spannenden Geschichte, als Apotheke und Gewürzladen am Wegesrand nah erreichbar und als Beitrag zur Lebensqualität durch seine eigene Schönheit. Und da das ein gesellschaftliches Anliegen ist, sollten Landwirte, die nach diesem Credo handeln, auch von der Gesellschaft, also von uns, unterstützt, und das meine ich auch finanziell, unterstützt werden, wenn sie auf Ackerwildkräuter achten oder eine feldhamsterfreundliche Bewirtschaftung einführen.
Jetzt hast du das Fass aber doch noch aufgemacht, ne? Weil ich finde, jetzt genau an dem Punkt sind wir eigentlich bei den EU-Agrarsubventionen, ne? Also da ist immer dieser EU-Haushalt, den man da ausschüttet an die Landwirte oder in den Landwirtschaftssektor, den müsste man sich da jetzt mal etwas genauer angucken und dann gucken, ob man da nicht systematisch etwas ändern sollte dran.
Also aber meiner Meinung nach ja, aber das ist jetzt viel zu groß, das Feld. Das war nämlich auch mein Schlusssatz für heute.
Echt?
Das war mein Schlusssatz, ja, mit dem ich eigentlich gerne das Wort an dich zurück übergeben würde, dass du das Ende einleiten kannst.
Okay, da ich deinen Schlusssatz ja scheinbar jetzt vorweggenommen habe, würde ich sagen, mache ich jetzt den letzten Teil des Podcasts noch auf. Ne?
Gerne.
Und darf mich zuallererst bei dir bedanken, Ella, dass du diese Folge vorbereitet hast und hier mit mir aufgenommen hast.
Bitteschön, als Einweihung im neuen Tonstudio. Große Ehre für mich.
Und dann, was bleibt mir denn eigentlich jetzt noch übrig zu sagen? Ich darf euch an dieser Stelle nochmal kurz darauf hinweisen, dass Feedback, wie es heute in der Folge schon mal gefallen ist, gerne an unsere Podcast-Mail geschickt werden darf. Die lautet podcast.löffelkraut@gmx.de. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, uns auf Instagram zu folgen, wenn ihr Lust habt, die Visualisierung zu diesem Podcast zu sehen. Oder was ihr eben auch machen könnt, ihr könnt uns gerne auf den Kanälen, über die ihr uns hört, folgen, dass wir sehen, wie viele Leute denn eigentlich Interesse daran haben, diesen Podcast zu hören. Und als allerletztes am Ende dieser langen Folge möchte ich mich noch bedanken bei Olli, der uns finanziell unterstützt hat.
Vielen Dank, Olli.
Und falls Olli damit jetzt jemanden von euch inspiriert haben sollte, alle Informationen findet ihr in der Beschreibung unter dieser Folge und eben auch unter allen anderen Folgen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören.
Und bis zum nächsten Lebensraum. Architektur, Verwaltungswesen bis hin zu
Domestizierten.
Jetzt lass es mich einfach nochmal sagen, bitte.
Domestizierten Tieren. Okay. Domestiziert.
Ich möchte nur eine Folge aufnehmen.
Domestiziert. Okay, ja. Zurück zu den domestizierten Tieren.
Von der Militärtechnik über Architektur und Verwaltungswesen bis hin zu Domestizierten. Oh, das gibt's doch nicht.